Schön, dass du da bist und dich auf den Weg gemacht hast heute Morgen in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du die Person neben dir schon mal begrüßt hast heute Morgen. Wenn nicht, dann kannst du das gerne mal nachholen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle gut ausgeschlafen habt. Heute Nacht wurde uns ja eine Stunde mehr geschenkt. Ja, wer hat gut geschlafen heute Nacht? Ja, sieht ganz gut aus. Euch da oben kann ich gar nicht so sehen. Schön. Ja, ihr habt gehört, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Ja, wir waren unterwegs in Griechenland auf Korfu, da ging es uns gut. Ja, außer viele Mücken, die uns gestochen haben. Aber irgendwas muss einen ja antreiben. Ja, also von daher, wir sind ordentlich in Bewegung gekommen, ja, wenn es dann dämmerig wurde. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und heute Morgen die Gelegenheit habe, mit euch unsere Predigtreihe Begegnungen, ja, die wir in den letzten Wochen miteinander angeschaut haben, dass wir heute zum Finale kommen, ja, zum Abschluss dieser Serie. Wir haben uns also in den letzten Sonntagen mit verschiedenen Aspekten, ja, befasst und haben darüber geredet, ja, von unterschiedlichen Menschen, ja, die sich begegnet sind, von unterschiedlichen Situationen, die da waren, wo Begegnungen stattgefunden haben, und haben auch dabei festgestellt, dass Begegnungen eine ganze Menge auslösen. Und dass Begegnungen etwas in Bewegung setzen in unserem Leben und dass es sehr was Positives ist. Und deswegen haben wir auch immer wieder betont, dass wir auch als Gemeinde deswegen Kleingruppen haben und dass uns die Kleingruppen ganz wichtig sind, weil diese Kleingruppen genauso einen Raum für Begegnungen schaffen, ja, der viel, ja, einfacher, ja, und viel praktischer ist als dieser große Rahmen am Sonntag, ja, wo wir hier im ganzen Raum verteilt sitzen. Und weil da Begegnungen stattfinden können. Und wie und ob wir uns, ja, aktiv auf Begegnungen einlassen, ich glaube, das hat ganz viel mit uns selbst zu tun. Ja, mit dem, wie wir eingestellt sind, mit dem, wie wir daran gehen an diese ganze Thematik, inwiefern wir dafür offen sind. Und heute Morgen, wenn ich zum Abschluss dieser Reihe komme, möchte ich mit euch eine Person anschauen, die genau diese Entscheidung getroffen hat. Nämlich eine Entscheidung für Begegnung. Eine Entscheidung dafür, ja, sich darauf einzulassen. Und deswegen habe ich meine Predigt auch überschrieben mit dem Titel, ja, ich will es. Ja, ja, ich will es. Ich werde dich nicht herausfordern, dass wir das alle im Chor sagen, aber wenn du willst, kannst du das selber für dich auch in Anspruch nehmen. Ich möchte uns diese Person, um die es mir heute Morgen geht, vorstellen. Und wir lesen dazu aus dem ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose und hier aus dem 32. Kapitel. Und ich lese uns mal zum Einstieg die Verse 23 bis 25. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabbok an einer seichten Stelle. Zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nun blieb er noch allein zurück. Ja, wir tauchen also mitten hinein in diese Geschichte von Jakob. Und die Leute, die mit der Bibel vertraut sind unter uns, bei denen ist sofort alles präsent und ihr wisst sofort, wie ihr das einordnen könnt. Jakob ist einer der sogenannten Erzväter. Also einer der Stammväter des Volkes Israel. Und dieser Jakob, der war schon eine ganz besondere, ja, Nummer. Ja, und der hat ein Problem gehabt mit seinem Bruder Esau. Ja, weil es darum ging, ja, dass also hier ein Streit entstanden ist, weil der Esau eigentlich der Erstgeborene war und der Jakob sich aber das Erstgeburtsrecht erschlichen hat durch Trickserei. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Esau dann im Endeffekt nicht davon so begeistert war, obwohl er eigentlich irgendwie an diesem ganzen Kuhhandel mit beteiligt war. Aber das war eine ganz schwierige Geschichte und wir befinden uns jetzt hier, ja, an einem Punkt, ja, wo also dieser Jakob sich auf den Weg macht, um sich auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau vorzubereiten, ja, um darauf, ja, dafür gewappnet zu sein. Er ist also an einem ganz entscheidenden Punkt in seinem Leben. Der Jakob hat eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die wirklich weitreichend für ihn ist und die ihn mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Nämlich mit dem, was damals passiert ist. Was jetzt schon eine ganze Menge Jahre zurückliegt, schon über 20 Jahre. Und damit, das kommt jetzt aber auf einmal wieder und er entscheidet sich dazu, ja, dem nicht auszuweichen. Der Jakob, der war schon ein echtes Schlitzohr. Ja, er hatte also nicht nur seinen Bruder betrogen, er hat ja auch seinen Vater betrogen. Ja, also er war ein richtiger Betrüger, dann hat er noch seinen Onkel ausgetrickst. Ja, also wer das mal nachlesen möchte, der kann, ja, heute Nachmittag, das Wetter ist ja eh trüb, ja, da kann man sich mal bei einer Tasse Tee oder bei Kaffee nochmal in Ruhe hinsetzen, ja, und dann kann man hier mal ab dem Kapitel 29 geht das dann los und dann wird uns diese ganze Geschichte erzählt und da kann man sich das nochmal so richtig reinziehen. Aber man kann sich vorstellen, wenn er also mehrere Leute betrogen hat und übers Ohr gehauen hat, dass also die Leute nicht unbedingt ihm gut gesonnen waren. Ja, und ihm nicht alle sofort, wenn sie ihm begegnet sind, ein High Five gegeben haben und gesagt, hey, gut, dass du da bist. Nein, sondern das war schon sehr belastet, dieses Verhältnis. Und wenn wir dann in das 25. Kapitel hineinschauen, da wird uns schon erzählt davon, ja, dass seine Bedeutung des Namens eigentlich auch im Deutschen so wiedergegeben werden kann mit dem Wort Betrüger oder er betrügt. Das ist also in seiner Namensgebung irgendwie schon so mit drin. Und deswegen ist es überaus verständlich, dass Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau war. Doch jetzt scheint sich was zu ändern. Ja, jetzt, wo er ja eine ganze Menge an Jahren schon so auf der Flucht ist, jetzt scheint er an einem Punkt zu sein, wo er eine Entscheidung getroffen hat. Und zwar die Entscheidung, nicht mehr zu flüchten. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Entscheidung ist, die er hier getroffen hat. Und wir erfahren davon im 32. Kapitel im Vers 4, ja, da erfahren wir, ja, dass er diese Entscheidung umsetzt. Da heißt es nämlich, Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der in Edom im Land Seir wohnte. Es wird uns eigentlich gar nicht berichtet, warum er das tut, in diesem Moment. Warum gerade jetzt? Warum kommt er jetzt an den Punkt, dass er sagt, ich muss jetzt Kontakt aufnehmen und schickt eine Nachricht, eine SMS, eine WhatsApp und sagt, Esau, wie sieht's aus, können wir uns mal treffen? Wieso ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Wieso ist jetzt der Moment da, wo das geschieht? Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass er eine Begegnung mit Gott hatte. Denn uns wird erzählt, nur ein Vers vorher, ich habe den vierten Vers hier gelesen, nur ein Vers oder zwei Verse vorher, da heißt es hier, Jakob setzte seine Reise fort, unterwegs begegnete ihm eine Schar von Engeln. Als er sie sah, rief Jakob erstaunt, hier ist das Lager Gottes. Also er ist an einem Ort und dort begegnet er Gott. Er sieht die Engel, das ist für ihn nichts Neues. Das hatte er 20 Jahre vorher schon mal erlebt. Und diese Begegnung mit Gott löst in seinem Leben etwas aus. Diese Offenbarung der Macht Gottes, ja, dass er es selber beschreibt. Hier wohnt Gott, hier ist sein Lager, hier ist er zu Hause. Da habe ich gedacht, so ist das, ja, dass Begegnung mit Gott ganz viel in unserem Leben auslösen kann. Deswegen ist es ja nicht umsonst so, ja, dass wir uns Zeit nehmen zum Gebet, Zeit nehmen dafür, in der Gegenwart Gottes zu sein, Zeit nehmen, in den Gottesdienst zu kommen, gemeinsam zu singen, gemeinsam zu beten. Das tun wir nicht einfach nur aus Tradition oder weil wir gerade nichts anderes zu tun hätten. Nein, das tun wir, weil wir mit der Realität Gottes rechnen. Amen. Weil wir damit rechnen, dass er in unser Leben hineinspricht. Ja, ich sag immer, ja, es ist fast wie beim Apotheker, ja, dass man also, wenn man einen Gottesdienst hat, dann hat man auch Risiken und Nebenwirkungen. Es kann nämlich passieren, dass Gott in dein Leben hineinspricht. Es kann nämlich passieren, dass du auf einmal von einem Wort so getroffen wirst, dass du merkst, jetzt ist für mich auch dran, eine Entscheidung zu treffen. Warum? Weil Gott mich nicht da stehen lässt, wo ich bin. Sondern weil er sagt, hey, ich habe noch mehr für dich bereit. Ja, ich will deinen Radius weiten. Ich will ja Versöhnung und Erneuerung in dein Leben hineintragen. Und genau das ist der Moment, den der Jakob hier erlebt. Und er merkte auf einmal, dass der Zeitpunkt gekommen war, dass die Flucht vor seiner Vergangenheit enden muss. Das ist so etwas Wertvolles, was ihm passiert. Es ist so wertvoll. Ich habe festgestellt, ich habe schon mit vielen Menschen mich unterhalten in meinem Leben, ja, und auch viel seelsorgerlich mit Menschen geredet. Und ich habe festgestellt, ja, dass wir ja uns sehr oft Begegnungen verbauen durch die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Dass wir in der Vergangenheit Dinge erlebt haben und diese Dinge aus der Vergangenheit lähmen unsere Gegenwart. und machen es fast unmöglich, dass wir irgendwie ja frei in die Zukunft schauen können. Wir sind immer festgebunden an dem, was wir mal erlebt haben, was in der Vergangenheit mal da war. Und wir kommen da irgendwie nicht mehr von los. Deswegen ist es so wichtig, was der Jakob hier erlebt, ja, dass er merkt, ich muss mich den Dingen stellen, ich muss ja hier aufhören, wegzulaufen und ich muss mich auf die Begegnung einlassen. Und dann war es dran, für ihn eine Entscheidung zu treffen. Lässt er sich auf die Begegnung ein oder nicht? Soll er einfach so weitermachen, wie es bislang war? Oder ist er bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Situation in seinem Leben? Ja, für das, was da passiert? Das ist die Herausforderung, vor der er steht. Denn allzu schnell passiert es auch, dass wir die Verantwortung für solche Dinge nicht übernehmen wollen. Und dass wir uns lieber entschuldigen und sagen, na, die anderen sind ja schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und dann verschiebe ich die Schuld auf andere. Das ist ja auch viel bequemer. Das ist ja viel einfacher, als das selbst, ja, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bin jetzt dran, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und mich der Situation zu stellen. Das fordert viel mehr heraus. Das braucht eine ganze Menge Mut. Und das war die Frage, vor der Jakob hier stand. Ja, war er bereit, jetzt die konkreten Schritte zu gehen? Und er war es. Sonst hätte er nicht das getan, was wir am Anfang gelesen haben, dass er sich nämlich bereit gemacht hat, dass er nämlich hier seine Familie und seine Habe schon mal ein Stück in Sicherheit gebracht hat und sich dann zurückgezogen hat, um sich vorzubereiten auf das, was vor ihm liegt. Er wollte den Dingen nicht einfach ja so den Lauf lassen, sondern er hat angefangen, sein Leben aktiv zu gestalten. Ich glaube, Veränderung in unserem Leben ist oftmals deswegen so schwer, weil es Dinge gibt, die wir auch loslassen müssen. Ja, weil wir Dinge loslassen müssen. Ja, wenn wir ein Neues empfangen wollen, dann muss Altes losgelassen werden. Und das können dann solche Sachen sein, wie Jakob sie hatte, ja, solche Unversöhnlichkeiten. Dinge, die nicht ausgeräumt sind in unserem Leben, die wir zwar unter den Teppich gekehrt haben, ja, aber der Teppich sieht mittlerweile so aus. Ja. Und da liegt das Zeug da drunter. Ja, und der Teppich sieht zwar gut aus, aber da ist eine ganze Menge unten drunter. Ja, irgendwann kommt das auch dann wieder hoch. Dinge, die nicht ausgeräumt sind. Ich meine, der Jakob war auf der Flucht davor, ist immer davor weggelaufen. Das können all solche Dinge sein. Das können auch Dinge sein in unserem Charakter. Ja, dass wir irgendwie unsere Festlegung haben, ja, so irgendwie, ja, unsere Festgefahrenheiten in unserem Wesen. Oder wir haben Angst vor dem, was kommen könnte und sind deswegen wie gelähmt und wollen uns da nicht ranwagen. Und es ist uns eigentlich gar nicht lieb, manche Gewohnheiten aufzugeben, die wir so schön eingeübt haben und so weiter und so fort. Jakob kannte das. Jakob wusste, ja, wie das Leben läuft. Er war der, der auf der Flucht war. Und vielleicht hat er sich das auch so selber gesagt, hat gesagt, na, ich bin halt ein alter Trickser. Ja, ich wurschtel mich schon so durch. Ja, das kriegen wir alle schon so hin. Ja, da gibt's überall eine Lücke, wo ich noch durchpasse. Ja, und dann wurschtel ich mich so durch und vielleicht war er sogar ein bisschen stolz darauf. Oh, ich bin der, bei mir, ja, läuft das alles. Ja, ich finde immer einen Weg, ja, wie ich da so durchkomme. Flutsch, flutsch, ja, zack, Jakob war wieder durch. Ja, und alle haben gedacht, wie hat er das wieder gemacht? Er war halt der große Trickser. Ja, er war halt der große Künstler. Ja, der wusste, wie es geht und ja, wie man sich am besten durchmogelt. Ich meine, der hätte sich die ganze Aufregung sparen können mit dieser Begegnung mit seinem Bruder Esau. Weil, seien wir doch mal ehrlich, er meint, er ist jetzt hier 20 Jahre oder über 20 Jahre später und er ist da und hat eine große, ja, großen Reichtum angesammelt, ja, hat einen Haufen Mägde, hat einen Haufen Tiere und alles, ja, und der war wohlhabend. Also, der konnte sich eigentlich gar nicht beklagen. Es hätte eigentlich so weitergehen können, wie all die Jahrzehnte schon vorher. Aber er traf eine Entscheidung. Er traf die Entscheidung und sagte, so geht es nicht weiter. Er wollte einen anderen Kurs einschlagen. Er wollte einen anderen Weg gehen. Er wollte sich auf Begegnung einlassen. Er wollte nicht mehr auf der Flucht sein. Und einfach war das nicht. Ich meine, wir haben es hier gelesen, da steht, nun blieb er nur noch allein zurück. Da saß er nun. Und da ratterte es. Und da dachte er darüber nach, was auf ihn zukommt, wie er dem jetzt begegnen soll. Er hat alles in Sicherheit gebracht. Ich meine, das spricht ja auch eine Sprache. Dass er alles in Sicherheit bringt auf der anderen Seite des Jabox. Das zeigt ja auch seine Unsicherheit, die er für sich empfunden hat und wo er nicht genau wusste, was kommt jetzt auf ihn zu. Das war für ihn nicht einfach. Und nun saß er da und er hatte sich entschlossen, sich auf die Begegnung einzulassen. Er war bereit, nicht mehr Verstecken zu spielen, sondern zu sagen, ich will meinem Bruder Esau in die Augen schauen. Und das Spannende ist, dann wird es auf einmal richtig interessant. Denn wir lesen hier weiter, was dann passiert, als er dort alleine sitzt. Da heißt es hier im Kapitel 32, ab Vers 25, ja, da heißt es weiter, plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Wow, was für eine Szene, die sich abspielt. Ey, was für eine Sache, die sich hier ereignet. Jetzt kommt diese ganze Geschichte so richtig in Fahrt. Und wir sehen hier, wie Jakob auf einmal in einen Kampf verwickelt wird. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe so gedacht, da ist der Jakob, der ringt sich durch, jetzt endlich in seinem Leben eine große, wichtige Entscheidung zu fällen, dass seine Lebensbahn sich ändern soll. Dass er halt nicht mehr flüchtet, sondern dass er ja sich der Begegnung mit seinem Bruder stellt. Und das Erste, was passiert, er kommt in einen Kampf. Ich finde das herausfordernd. Ja, ich finde das schon irgendwie fast seltsam. Was für eine komische Geschichte ist das? Er gerät in einen Kampf. Gott ringt mit ihm. Warum denn? Ja, was ist denn hier eigentlich los? Warum passiert das denn hier so? Was soll das denn eigentlich? Wäre es nicht cooler gewesen, Gott wäre da angekommen, ja, und hätte gesagt, Jakob, du bist ein Hammertyp. Ja, schön, dass du jetzt mal endlich eine ordentliche Entscheidung triffst. Gut, dass du dein Leben ändern willst. Halleluja, preis den Herrn. Komm, lass uns gemeinsam essen und trinken und ein Loblied singen. Wäre das nicht viel schöner gewesen? Anstattdessen kommt er in einen Kampf mit Gott. Ist schon bemerkenswert. Ich glaube, dass diese Begebenheit zeigt, dass Gott die Entscheidung von Jakob ernst nimmt. Dass er das ernst nimmt, was Jakob für sich entschieden hat. Das, was Jakob wollte, das wollte Gott schon längst für ihn. Und nun testet Gott die Entschlossenheit von Jakob mit diesem Kampf. Sag, wie tief geht diese Entscheidung denn eigentlich? Ich meine, man muss immer berücksichtigen, Jakob war ja der Trickser. Es könnte ja wieder ein Trick sein. Es könnte ja wieder die leichte Tour sein. Es könnte ja wieder das so sein, dass er sich wieder so durchmogeln will. Ja, dass er so wieder, ja, es versucht so auf seine Tour. Ja, wie tief geht das denn? Wie entschlossen ist er denn? Ja, wie wichtig ist ihm das denn? Und dazu braucht es diesen Kampf. Dazu braucht es diese Auseinandersetzung, um zu testen, um zu sehen, ist das jetzt ein Trick oder ist es keiner mehr? Ist es wirklich ernst gemeint, was er hier tut? Ich glaube, wenn wir eine Entscheidung treffen und sagen, dass wir Veränderung wollen, dann nimmt Gott das sehr ernst. Er hört zu. Gott ist ein guter Zuhörer. Und wenn wir sagen, ich möchte eine Veränderung in meinem Leben, ich möchte einen anderen Weg einschlagen, dann nimmt er das ernst und dann reagiert er darauf. Und so tut er es auch hier beim Jakob. Und er stellt diese Entschlossenheit von Jakob auf den Prüfstand. Ist übrigens nicht das erste Mal, dass Gott das so gemacht hat. Auch an anderer Stelle gibt es solche Situationen, wo Gott ja solche Entscheidungen auf den Prüfstand stellt. Da lesen wir zum Beispiel im 5. Mose 8, Vers 2, da heißt es hier, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste, er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen, um zu testen. Wie tief geht es denn? Wie ehrlich ist das denn? Wie entschlossen, ja, sind die Leute denn eigentlich? Schon eine spannende Angelegenheit. Weil ich glaube, nur wenn unsere Herzen ganz bei der Sache sind, kann Veränderung wirklich fruchten. Ich meine, wir kennen das alle aus unserem Alltag. Ich meine, wer von euch hat schon mal eine Diät gemacht? Gibt es Leute, die schon mal, ihr könnt euch ruhig outen, ist nicht so, wir sind hier unter uns. Ja, werden nur Videoaufnahmen gemacht. Ja. Bei einer Diät ist das genauso. Ja, wenn man sagt, man will abnehmen, das ist genauso. Es ist ein Unterschied, ob dir jemand sagt, dass du abnehmen sollst und dir dann vorschreibt und sagst, jetzt darfst du das nicht mehr essen, darfst du das nicht mehr essen, jetzt musst du dies essen, nur noch Brokkoli und Karotten, ja, und nur noch Smoothie, grünen Smoothie trinken, ja, nichts anderes mehr, ja, Fleisch gibt's nicht mehr, keine Chips und all solch, kein Kuchen mehr, gar nichts mehr. Und wenn dir das so vorgeschrieben wird, dann hat man arg Probleme damit. Und was passiert dann? Dann wird man auch zum Trickser. Ja, da isst man nämlich im Geheimen, ja. Und dann deponiert man irgendwo seine Restbestände noch. Ja, damit, wenn es dann keiner sieht, ja, man dann nochmal schnell noch ein Stück Schokolade reinzischelt. Ja, und dann sagt, das gilt nicht. Ja, hat gerade keiner gesehen. Ja, es gilt nicht. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich aus eigenem Antrieb und aus eigener innerer Überzeugung diese Entscheidung treffe, bestimmte Dinge nicht mehr zu essen, weil ich abnehmen will. Dann fällt es mir viel leichter, als wenn es mir jemand anders vorschreibt. Also diese innere Motivation, die spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Und deswegen ist es auch hier, ja, so, wenn wir Veränderung wollen, wenn sie von innen heraus, aus einer echten Entscheidung heraus erwächst, ja, dann kann sie viel mehr fruchten, als wenn sie von uns von außen aufdiktiert wird. Ich glaube, Gott fordert uns alle heraus dabei. Wie entschlossen sind wir, wenn es um Lebensveränderung geht? Wie entschlossen sind wir, wenn es darum geht, die Kraft der Begegnung, ja, Raum zu geben in unserem Leben, Begegnungen zu suchen, ja, nach Begegnungen zu fragen? Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, da reden wir alle von Kleingruppen hier und sagen uns als Gemeinde sind Kleingruppen wichtig, aber wir können dich nicht verdonnern in der Kleingruppe. Zu sagen, wenn du hier irgendwo auf einer Liste stehst, dann bist du in der Kleingruppe und wenn nicht, dann verfolgen wir dich. Wir wissen, wo du wohnst. Ja? Wissen, was du letzten Sommer getan hast. Nein, so geht's doch nicht. Ja, das muss doch die eigene innere Motivation sein, zu sagen, ich wünsche mir Begegnung. Warum? Weil ich weiß, dass Begegnung etwas fruchtbar macht in meinem Leben. Weil Begegnung etwas auslöst in mir und ja, weil sie mich reifen lässt, weil sie mich weiterbringt. Ja, weil ich mit anderen lernen darf, mit anderen beten darf, anderen was geben kann, von anderen empfangen kann. Ja, deswegen sind Begegnungen ja so kostbar. Deswegen, ja, lassen wir uns doch darauf ein, ja, nicht einfach, weil wir dazu geprügelt werden, sondern zu sagen, wir wollen das, ja, ich will es. Und dann ist hier die Frage für Jakob, bleibt er jetzt dran? Bleibt er dran, ja, trotz dieser Herausforderung? Ich meine, ist ja schon interessant, der Jakob hätte ja den Kampf auch so deuten können, dass Gott ihn jetzt aufhalten will. Wenn er jetzt so charismatisch, pfingstlich gewesen wäre, hätte er gesagt, ist das jetzt ein Reden vom Herrn? Ja, ist der Herr jetzt, stellt der Herr sich mir entgegen? Ja, oder was ist jetzt eigentlich los? Er hat das für sich ganz anders gedeutet. Aber es ist ja schon interessant, wie manchmal so die Dinge sind in unserem Leben. Ja, da reden wir von Heilung und reden davon, dass Gott wirklich kommt und Wunder tut in unserem Leben. Und was passiert? Plötzlich werden die Leute alle kränker. Und plötzlich werden immer mehr Leute krank. Ja, was ist denn da auf einmal los? Wie kommt denn das? Da wünsche ich mir vielleicht persönliches Wachstum und will, dass in meinem Leben was vorwärts geht. Und da merke ich, dass mir ganz schnell die Kapazitäten fehlen und ich an meine Grenzen komme. Oder da entscheide ich mich, Menschen zu dienen und mich einzubringen. Ja, und dann merke ich auf einmal, dass mein Beruf alle Kraft von mir zerrt und dass ich gar keine Kraft mehr übrig habe. Und dann wollen wir Gemeinde bauen und so richtig loslegen und am Ende merken wir, wir sind irgendwie doch alle mit uns selbst beschäftigt und haben keine Möglichkeiten darüber hinaus. Ich meine, das sind ja schon Herausforderungen. Da trifft er eine Entscheidung und Gott stellt sich ihm entgegen. Auf einmal ist er in einen Kampf verwickelt. Was ist denn hier eigentlich los? Ringt er mit Gott? Ringt er mit dem Feind? Gott prüft seine Entschlossenheit. Kann das auch sein, dass Gott deine Entschlossenheit prüft? In manchen Dingen, die dir entgegenstehen in deinem Leben, dass das nicht sofort ja immer irgendwas ganz Schlimmes, Negatives ist, sondern dass Gott dich ja auch anfragt, ja, wie viel Kampfgeist ist da, wie viel Entschlossenheit ist da in deinem Leben? Lässt du dich ausbremsen oder gibst du jetzt erst richtig Gas? Ich meine, Jakob, der ist so ein Beispiel dafür, da heißt es ja, der ging dann aufs Ganze. Mit aller Kraft hat er sich da reingegeben in diesem Kampf und dann heißt es hier noch, ich lass dich nicht eher los, bis du mich segnest. Es ist ja schon eine ulkige Szene, ja, so als wenn Gott dir sagt, komm, jetzt hör mal auf, ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Kämpfen, ja, und er sagt, nein, ich lass dich nicht, ja, greift so richtig rein, so dass Gott dann sogar ja zu dieser ja Methode da greifen muss und bam, ihn an die Hüfte haut. Das ist schon irgendwie abenteuerlich. Er würde lieber sterben, anstatt aufzugeben. Er sagt, du kannst mich prüfen, solange du willst. Ich bleib dran an dem. Ich habe mich entschieden. Ich will um jeden Preis den Segen, der da drin steckt. Da denke ich, wow, was für eine Person dieser Jakob ist. Er will im wahrsten Sinne des Wortes Gott den Segen abringen. Da habe ich mich gefragt, wie entschlossen bin ich denn eigentlich in den Dingen, die ich in meinem Leben anpacke? Wenn es darum geht, Begegnung zu suchen, Veränderung zu suchen in meinem eigenen Leben, wie entschlossen bin ich denn? Gebe ich bei dem ersten Hindernis schon gleich auf und schmeiß das Handtuch und sage, ach, das ist für alles viel zu schwer, ich komme ja noch ins Schwitzen? Oder bin ich entschlossen und bleib dran? Ich lerne daraus, Veränderung gibt's nicht zum halben Preis. Nicht nimm zwei und bezahl einen, so funktioniert das da nicht. Es gibt das nicht zum halben Preis. Du musst schon entschlossen sein. Du musst schon dranbleiben. Ja, du musst schon, ja, wirklich da durchgehen. Veränderung geschieht da, wo wir bereit sind, Dinge durchzukämpfen. Jakob erringt den Segen und er ließ sich, weil er sich nicht abbringen ließ. Deswegen. Und dann wird es besonders darin sichtbar, dass er einen neuen Namen bekommt. Ich meine, das ist doch faszinierend. Da wird die Veränderung, die innen passiert ist, nach außen sichtbar. Er ist eben nicht mehr der Trickser, sondern er ist der, der mit Gott gekämpft hat und der gewonnen hat. Dieses Ich will es, diese Entschlossenheit, die er an den Tag gelegt hat, ist dann sogar zum Vorbild geworden. Da heißt es hier dann später im Vers 33, heißt es hier, bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über den Hüftgelenk, weil Jakob an dieser Stelle geschlagen wurde. Ich finde das so bemerkenswert. Da ist dieser Kampf so zum Vorbild geworden, diese Entschlossenheit so zum Vorbild geworden, dass sich das selbst in der Essgewohnheit ausdrückt. Wow. Diese Entschlossenheit und der Mut hat Spuren hinterlassen in seinem Leben. Hat ihm Ehre eingebracht, so wird uns das hier berichtet. Und dann kommt dieser bewegende Moment. Dann geschieht es endlich. Ja, wofür er sich eigentlich vorbereitet hat, das lesen wir dann im 33. Kapitel. Da heißt es hier, kaum war Jakob weitergezogen, da sah er schon, auch schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst lief an der Spitze des Zuges und verbeugte sich 7-mal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und beide fingen an zu weinen. Jetzt wäre es perfekt gewesen, wir hätten noch ein bisschen sentimentale Musik unterlegt. Ja, das ist ein ganz emotionaler Moment. Eigentlich müsste das so ein Moment, wenn man es im Film darstellt, in dem Moment, da kommen einem allen die Tränen. Ja, also da läuft es dann. Ich habe festgestellt, umso älter ich werde, umso sensibler werde ich beim Filme schauen. Ich habe, wo ich früher nie geweint habe, da fange ich heute an zu weinen. Ja, das wäre so ein Moment gewesen, ich hätte geweint. Ja, Mensch, was passiert hier? Ja, da kommen auf einmal diese beiden Männer, ja, die begegnen sich und sie fallen sich in die Arme und sie fangen an zu weinen und da ist Versöhnung da. Diese Entschlossenheit von Jakob und die Begegnung, die Gott ihm geschenkt hat, machen eine neue Begegnung mit seinem Bruder Esau möglich. Da habe ich mir gedacht, das ist Gott. Gott liebt es, Begegnungen zu arrangieren. Gott liebt es, Begegnungen zu arrangieren. Auch wenn das manches Mal mit Kämpfen verbunden ist, aber er liebt das. Deswegen sind Begegnungen etwas ganz Kostbares. Gott kämpfte mit Jakob, weil er wollte, dass die Begegnung zwischen ihm und seinem Bruder echten Tiefgang bekommt. Er wollte mehr für ihn. Das war in seinem Blick, er wollte mehr für ihn. Er wollte Versöhnung, er wollte, dass die Herzen wieder verbunden sind und dass sie sich ehrlich begegnen. Wir haben uns ganz bewusst in dieser Reihe mit Begegnungen befasst, auf unterschiedlichen Ebenen und von unterschiedlichen Arten, weil dahinter die Überzeugung steckt, dass Gott bis heute liebt, Begegnungen zu arrangieren. Und ich bin fest davon überzeugt, ja, dass Gott auch in deinem Leben Begegnungen arrangieren möchte, die dein Leben nachhaltig verändern, zum Positiven. Ja, wo Gott dein Leben formt, ja, wo Gott etwas mit dir macht, wo Gott etwas wiederherstellt, etwas erneuert, ja, wo er etwas Kraftvolles in dein Leben hineinbringt, weil das sein Wunsch ist, sein Bestreben. Er will es. Es ist seine Entschlossenheit. Die Frage ist, sind wir genauso entschlossen dafür oder nicht? Jakob war so einer. Jakob war entschlossen dafür. Er hat sich da hineinbegeben. Er hat es sogar durchgekämpft. Und dann kam es zu dieser intensiven, wiederherstellenden, versöhnenden Begegnung mit seinem Bruder. Und er durfte als Persönlichkeit reifen. Er wurde sogar verändert, umgestaltet. Nicht vom Trickser zum siegreichen Kämpfer. Er hat Veränderungen erlebt in einer ganz tiefen Art und Weise. Und dann heißt es hier, und da kehre ich nochmal zum Anfang zurück, wo wir hergekommen sind, 1. Mose 32, Vers 2 und 3, ich lese das nochmal. So hat es angefangen. Auch Jakob setzte seine Reise fort. Unterwegs begegnete ihm eine Schar von Engeln. Als er sie sah, rief Jakob erstaunt, hier ist das Lager Gottes. Darum nannte er den Ort Mahanaim. Das heißt zwei Lager. Es ist ganz interessant, dass das so hier steht. Ich habe da verschiedene Kommentare gelesen und die Ausleger wissen alle nicht genau, warum dieser Name Mahanaim heißt. Warum zwei Lager? Ja, gibt es verschiedene Spekulationen, die jetzt dahinter sind. Hat er zwei Lager von Engeln gesehen? Ja, was war denn eigentlich da los? Warum sind hier zwei? Warum nicht nur ein Lager? Ja, und wurde viel drüber spekuliert, was denn eigentlich hier abgeht. Ich glaube, es liegt daran, dass hier der Moment war, wo Gott mit Jakob übereinkam, diesen Weg, den er vor sich hatte zu gehen. Hier trafen sich zwei Lager, hier traf sich Gott und hier traf sich Jakob. Hier trafen die beiden zusammen und hier ist der Funke entzündet worden, ja, damit das, was dann ja in Aktion getreten ist, die Nachricht, die er an Esau geschickt hat, dass er sagte, ja, ich will die Begegnung mit dir. Hier hat es angefangen. Hier war die Initialzündung für das, was Gott vorbereitet hatte. Und damit kam alles andere zum Laufen. Zwei Lager sind in eins geworden, in Übereinstimmung gekommen, Gott und Jakob. Wenn ich an unsere Reihe denke von Begegnungen und ja, wo wir sie heute abschließen, aber damit ist das Thema Begegnung ja nicht beendet, sondern mein Wunsch dahinter ist, dass ich dir ganz persönlich wünsche, dass du solche zündenden Momente erlebst, wie Jakob sie erlebt hat. Und wo etwas beginnt in deinem Leben, ja, wo Begegnungen vorbereitet und arrangiert werden von Gott, die dein Leben nachhaltig prägen und verändern. Denn ich glaube, deswegen hat Gott uns in Gemeinde, in eine Gemeinschaft zusammengestellt. Wir sind nicht einfach als Individuen unterwegs, sondern wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Warum? Weil Gott Begegnung möchte. Weil Begegnung etwas ganz Kraftvolles in unserem Leben auslösen kann. Und Jakob ist ein Beispiel dafür, das uns hier gegeben ist. Möge Gott das schenken, dass so eine Initialzündung in deinem Leben geschieht
Und du sagst, Gott, ich will mich darauf einlassen. Ich will es. Ich will es. Und dann gehst du vorwärts. Und dann sei entschlossen da drin. Und dann lass dich nicht abbringen davon. Und dann halte daran fest. Denn Gott ist dabei, etwas zu arrangieren für dein Leben. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du es liebst, Begegnungen zu arrangieren. Begegnungen zu schenken, die unser Leben verändern. Und ich danke dir für uns als Gemeinde, dass du uns hier zusammengestellt hast, so unterschiedlich wie wir sind. Danke, dass so viele Chancen für tiefe Begegnungen hier sind. Danke dafür, dass du bereitstehst dafür, Begegnungen in unser Leben hineinzutragen, die uns formen. Ja, und danke dafür, dass es anfängt mit der Begegnung mit dir. Ja, dass du etwas entfachen willst in unserem Inneren. Deswegen möchte ich uns einladen, heute Morgen im Gebet zu reagieren auf das, was wir gehört haben, weil ich glaube, dass es etwas ganz Wichtiges ist, dass wir Gott eine Antwort geben, wenn wir gespürt haben, dass er zu uns geredet hat. Und als Erstes will ich, während alle Augen geschlossen sind, hier in diesem Raum, einfach mal hineinfragen. Bist du vielleicht da heute Morgen und du merkst, bei mir muss eigentlich erstmal die Begegnung mit Gott selbst stattfinden? Vielleicht merkst du, ja, dass du kennst Gott eigentlich gar nicht so, du hast dich mit ihm beschäftigt, du weißt nicht genau, ja, da ist aber keine persönliche Beziehung da. Vielleicht merkst du heute Morgen, hey, wenn Gott der ist, der mein Leben so tief verändern kann, dann will ich mich ihm stellen. Dann will ich ihn einladen in mein Leben, dann will ich ihm mein Leben hinhalten mit all dem, was da ist, mit all meinen Tricks und mit all meinen Fehlern. Ich will mein Leben ihm anvertrauen. Aber vielleicht bist du heute Morgen auch da und sagst, Mensch Gott, der ist mir schon vertraut, aber wir haben schon lange nicht mehr miteinander ordentlich geredet. Vielleicht bist du auf Distanz gegangen, vielleicht bist du sogar auch auf der Flucht vor ihm. Vielleicht sind auch Dinge in deinem Leben passiert, wo du dich zurückgezogen hast, wo Gott eigentlich nicht mehr so zum Zuge kommt, wie er könnte. Und vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt gekommen, wo du eine Entscheidung triffst. Wo du sagst, heute Morgen ist der Tag, wo ich stehen bleibe. Wo ich mich Gott zuwende und sage, Gott, komm und sprich in mein Leben. Wenn dich das betrifft, dann würde ich gerne mit dir beten. Und wenn du den Mut hast, und heute Morgen diese Entscheidung triffst, entweder zum ersten Mal oder wieder ganz erneut, zu sagen, Gott, ich will mich dir persönlich heute Morgen stellen und dich wieder neu in meinem Leben dem Platz geben, der dir zusteht. Wenn du diese Entscheidung treffen willst heute Morgen, dann würde ich dich bitten, vielleicht kannst du einfach so mutig sein und einfach mit einem Handzeichen das signalisieren. Die jetzt ihre Hand gehoben haben. Ich will euch einfach einladen, dass ihr für euch jetzt einfach ein Gebet vielleicht so nachbetet, wie ich das bete. Oder wenn du selber beten willst, für dich das in deinen eigenen Worten formulierst, ist es auch in Ordnung. Aber vielleicht sprichst du es einfach so, sagst, Jesus, hier bin ich. Ich habe verstanden, dass du nach mir suchst. Und ich gebe mein Leben heute Morgen in deine Hand. Bestimme du immer mein Leben. Vergib mir. Sei du der Herr meines Lebens. Lass mich in der Beziehung zu dir wachsen. Ich will mit dir leben. Jeden Moment. Danke, Jesus. Herr, danke, dass du darauf reagierst jetzt in diesem Moment. Ich habe noch eine zweite Frage auf dem Herzen, die mir wichtig ist, wo ich glaube, der Heilige Geist, vielleicht fordert er dich heraus heute Morgen. Jakob hat seinem Bruder Esau eine Nachricht geschickt. Und ich will dich fragen, Gibt es jemand in deinem Leben, eine Person, der du eine Nachricht schicken solltest? Eine Person, wo was zu klären ist, wo einfach nochmal was auszusprechen ist, wo Versöhnung nötig ist. Wenn du spürst heute Morgen, der Heilige Geist tickt da etwas an und fordert dich heraus, schick eine Nachricht zu dieser Person. Da will ich dich auch bitten, triff doch eine Entscheidung heute Morgen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und dass da, wo es dran ist für uns, Begegnung neu zu suchen, Herr, dass du uns dort Mut schenkst, eine Entscheidung zu treffen, dort hineinzugehen und zu wissen, dass es genau ist das, was du willst. Herr, du willst Beziehung wiederherstellen, du willst Beziehung erneuern. Und so bete ich, dass du, Heiliger Geist, das jetzt in unserem Herz wachrufst. Dass du uns den Mut und die Entschlossenheit gibst, diese Schritte zu gehen, die jetzt dran sind. Herr, danke, dass du mit uns bist und dass dein Friede uns begleitet. Und dass deine Ruhe und deine Kraft uns ausrüstet, um diese Wege mit Entschlossenheit zu gehen, wie Jakob sie gegangen ist. Danke, dass du schon dabei bist, Dinge zu arrangieren und Dinge vorzubereiten, in die wir hineingehen dürfen. Leite uns da drin. Ich möchte uns einladen, einfach nur so im Gebet zu bleiben und während wir das nächste Lied hören und auch vielleicht mitsingen, wenn du möchtest, einfach uns Gott zu stellen. Nimm dir diesen Moment. Und wenn du merkst, es ist dran für dich, was festzumachen bei Jesus, dann tu es jetzt.